History's all we've got.
An object with fascinating stories.
Everything that you think you know is historical. Everything you think you know comes from past experience.
The story begins.
Herzlich willkommen beim Objektgeschichten-Podcast des Historischen Museums Basel. Mein Name ist Mirko Melone. Ich bin Projektleiter der Generalinventur, die zum Ziel hat, dass wir bis 2025 die komplette Museumssammlung einmal vollständig registrieren, fotografieren, neu verstandorten und in ihrem Zustand prüfen. Und hier in diesem Podcast stehen die Objekte aus der Sammlung im Zentrum und wir sprechen immer über ein Objekt aus der Sammlung des Historischen Museums Basel. Wir sprechen über historische Facts, wir sprechen über spannende Anekdoten, weiteres rund um die Geschichten eines Objekts. Und in der heutigen Folge habe ich wieder einen spannenden, interessanten Gast, Jonas Töngi, der bei uns in der Generalinventur als Inventi arbeitet und ein wirklich sehr spannendes Objekt mitgebracht hat. Guten Morgen, Jonas.
Guten Morgen, Mirko.
Ja, die heutige Folge, die wird sehr spannend, weil das wirklich eine sehr tolle Anekdote ist, auch zu diesem Objekt. Vielleicht steigen wir gleich ein. Beschreib doch mal das Objekt. Worüber sprechen wir heute?
Genau, also worüber sprechen wir eigentlich? Wir sprechen natürlich einerseits über das Objekt. Das ist ein Objekt mit der Inventarnummer 1982638. Es ist eine Taschenuhr. Die Taschenuhr heißt Napoleon-Taschenuhr laut der Datenbank. Wir sprechen aber andererseits auch über Dinge wie zum Beispiel, was wissen wir über ein Objekt? Wie kommt es überhaupt ins Museum? Kommt es wieder raus? Was können wir über ein Objekt eigentlich auch erzählen schlussendlich?
Also durchaus auch übergeordnete Fragen, auf die ich natürlich sehr gespannt bin. Aber gehen wir zurück zu dieser Uhr, diese Napoleon-Taschenuhr. Wie bist du auf dieses Objekt gestoßen? Was hat dich fasziniert auch daran? Was ist besonders?
Genau, also man muss wissen, wir sind mit der Generalinventur durch die drei Ausstellungshäuser gegangen. Wir waren dann im Haus zum Kirschgarten, im kleinen Kirschgarten genau zu sein. Ich habe dann die Maßangaben dieser Taschenuhr nachgeschaut in der Datenbank und bin dann über eine Information gestolpert, über die wir heute auch sprechen wollen, nämlich, dass diese Taschenuhr aus einem Kriegsgefangenenlager aus dem Zweiten Weltkrieg stammt.
Dass man ja nicht unbedingt mit Napoleon direkt assoziieren würde. Also eine durchaus längere Geschichte, auf die du da gestoßen bist. Vielleicht auch, wenn wir ganz zu Beginn ansetzen, die Anfänge dieser Geschichte, dieses Objekts. Was wissen wir? Gibt es weitere Dokumente? Gibt es Nachweisakten? Du hast erwähnt, es gibt diese Dokumentation über das Kriegsgefangenenlager oder die Geschichte dieser Uhr im Kriegsgefangenenlager. Die Uhr heißt aber Napoleon-Uhr. Was wissen wir über diesen Erstbesitzer der Uhr?
Genau, also der Erstbesitzer, Napoleon-Uhr, das ist eigentlich nicht Napoleon selber, sondern es ist sein Sohn. Der einzige legitime Thronfolger auch, das ist der Franz von Reichstadt oder auch Herzog von Reichstadt. Mit vollem Namen heißt er Josef Karl Franz und es ist, wie gesagt, besser bekannt als Napoleon II. Das wissen wir natürlich auch unter anderem, wenn wir die Uhr genau anschauen. Der geneigte Besucher, wenn er die Uhr anschaut, sieht es gar nicht auf den ersten Blick, weil ausgestellt ist die Uhr eigentlich eher unscheinbar. Als man sieht, einerseits dünne schwarze römische Stahlzeiger auf weißer Emaille sowie einen Golddeckel mit Verzierung im Streifen. Dazu ein Uhrring mit Doppelring. Und das Spannende, das verbirgt sich eigentlich hinter diesem Golddeckel. Denn dort sehen wir zwei Gravuren. Einerseits das Wappen von Napoleon, also der Buchstabe N im Lorbeerkranz von Strahlen umgeben. Aber dann auch die Gravur Franz von Reichstadt, eben diesem Napoleon II., den Josef Karl von Franz.
Und das wäre ja eigentlich schon an sich genug der Anekdote, also die Uhr, die Napoleon II. Gehört haben soll, oder die Gravur legt das zumindest nahe, ist also eine Art Kontaktikone. Das wäre ja eigentlich allein für den Wert des Objekts schon unglaublich toll, schön, spannend. Nun gibt es aber eben diese weiteren Etappen in der Geschichte des Objekts. Also welche weiteren Episoden rund um die Uhr gibt es? Und da hast du ja eben diesen Hinweis gefunden bei der Uhr.
Genau, ja. Also wir fahren dann einerseits in den Nachweisakten, aber davon auf einen Brief, auf den wir später noch näher eingehen werden, dass die Uhr dann in den Besitz kam einer kroatischen Adelsfamilie im 19. Jahrhundert. Dann wissen wir eigentlich lange nichts weiteres dazu. Diese Uhr kommt dann in den Besitz eines kroatischen Offiziers, der, wie gesagt, dann im Zweiten Weltkrieg gefangen genommen wurde, in einem Kriegsgefangenenlager in der Nähe von Klagenfurt in Österreich. Was wir dann weiter wissen, ist, dass ein sogenannter Herr Kraut, der in der Nähe wohnte, auf den werden wir auch noch näher eingehen, von der Not dieser Häftlinge so berührt war, dass er diese mildern wollte und er wollte vor allem Lebensmittel besorgen. Er ist dann in Kontakt gekommen mit diesem Offizier und seinen Kameraden, die einen Fluchtversuch mit der Unterstützung für diesen Herr Kraut geplant haben. Als Zeichen, dass die Vorbereitungen für den Fluchtversuch abgeschlossen seien, sollten die besorgten Lebensmittel gebracht werden. Das Problem war dann aber, dass dieser Offizier schon vorher hingerichtet wurde, also bevor die Lebensmittel besorgt wurden. Ja. In diesem Fall, so war es anscheinend abgesprochen, sollte Herr Kraut die Uhr behalten und für ihren Gegenwert Lebensmittel für die Kameraden des Offiziers besorgen. Aber auch dazu kam es nicht, da das Lager kurz darauf anscheinend aufgelöst wurde.
Okay. Da kommen mir spontan viele Fragen in den Sinn. Und es gibt ja ein paar Unklarheiten auch. Wir haben zum einen diese Notiz, wir haben eigene Nachforschungen, die wir anstellen können. Und die Fragen sind natürlich, wer war dieser Offizier? Also was heißt kroatischer Adel? Auf welcher Seite stand er? Was war das für ein Lager? Also wo war das? War dieser Offizier, dieser Adelige eventuell sogar verflechtet mit der Familie Napoleons? Ja, kannst du dazu etwas sagen? Oder vielleicht auch, was bleibt im Dunkeln bei dieser Geschichte?
Genau, also du sprichst es richtig an. Es gibt sehr viele Fragen. Man weiß zu diesem Objekt erstaunlich viel, muss man auch sagen. Man muss sagen, dass zu den meisten Objekten nicht so viele Informationen vorhanden sind. Trotzdem, wie du richtig sagst, gibt es einige Fragen. Wir beginnen vielleicht gleich zu Beginn. Wie kommt diese Uhr überhaupt von Napoleon zu einer kroatischen Adelsfamilie? Dazu muss man wissen, dass die Mutter von diesem Napoleon II., das war die Enkelin von Kaiser Franz I., also Österreich-Ungarn, ein Adelsgeschlecht. Man könnte dann vermuten, dass dieses kroatische Adelsgeschlecht, das natürlich dann auch unter der Herrschaft von Österreich-Ungarn stand, auf irgendwelchen Wegen, die uns heute leider nicht mehr bekannt sind, in den Besitz dieser kroatischen Adelsfamilie gelangt ist. Daneben die nächste Frage, die sich stellt, auf welcher Seite stand der Offizier eigentlich im Zweiten Weltkrieg? So ein bisschen zur Rekapitulation. In Kroatien gab es das Ustascha Regime, das mit den Achsenmächten verbandelt war. Und gleichzeitig hatten wir auf dem Balkan das Königtum von Jugoslawien mit den Chetniks. Und jetzt wissen wir leider auch aus der Datenbank nicht genau, weil es widersprüchliche Informationen gibt. Einmal spricht man von einem deutschen Kriegsgefangenenlager, auf der anderen Seite steht aber auch ein jugoslawisches Kriegsgefangenenlager. Ja. Man weiß es also nicht so genau.
Ja. Wenn wir diese Episode mal schließen für den Moment, der Offizier wird hingerichtet, die Uhr bleibt im Besitz dieses Herrn Krauts. Und die Frage ist natürlich, wie kommt jetzt diese Napoleon-Uhr, diese Uhr von Napoleon II. In die Schweiz, nach Basel? Auch das ist ja dann wieder eine längere Episode. Was wissen wir dazu?
Genau, also wir wissen nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich lange nichts. Das nächste, das wir dann wissen, ist 1953, dass dieser Herr Kraut, der diese Uhr nur besitzt, einen Herrn Berg mit der Erledigung verschiedener Geschäfte in der Schweiz beauftragt. Und im Brief, den wir dann haben von diesem Herr Berg, steht dann auch, dass die gelegentliche Veräußerung der Napoleon dazu gehört, sofern sich ein wirklicher Liebhaber dafür finden würde. Also er sucht einen wirklichen Liebhaber aus freiem Herzen, könnte man sozusagen sagen, ohne irgendwelche Absichten, dem er diese Uhr weitergeben kann.
Und den oder die findet er?
Genau, also wir wissen nicht genau, ob es dann direkt zu dem neuen Besitzer, von dem wir wissen, wirklich übergegangen ist. Aber der nächste Besitzer ist Emanuel Georg Sarrazin Grossmann. Der war im Zweiten Weltkrieg, also von 1941 bis 1944, auch Basler Grossrat für den Landesring der Unabhängigen. Und wie gesagt, wir wissen nicht genau, ob sie Herr Kraut ihm direkt verkauft hat
oder erst später dessen Besitz gelangte, aber das ist so der nächste Besitzer, von dem wir gesichert wissen.
Okay, also dieser Herr Kraut hat die Uhr einem Herr Berg übergeben, der sie wiederum an den Basler Grossrat, an Emanuel Georg Sarasin Grossmann, veräußert hat. Nun ist die Uhr, die Napoleon-Uhr, also im Besitz von Sarasin Grossmann und sie ist damit in Basel, sie ist in der Schweiz. Wie kommt die Uhr jetzt ins Historische Museum?
Er stirbt dann 1970 und er hat anscheinend einen großen Besitz nicht nur an Taschenuhren, sondern auch an sonstigen Materialien, die für die Region Basel von Interesse sind. Ich habe zum Beispiel danach herausgefunden, dass er der Universität Basel auch einen großen Besitz, eine geografische Sammlung vermacht an die Universitätsbibliothek Basel.
Ja.
Die Uhr kommt dann nicht über ihn, sondern über seine Tochter, Anne Sarasin Sarasin, als Dauerleihname 1982 ins Historische Museum Basel.
Okay. Die Uhr ist jetzt also im Besitz des Museums bzw. als Dauerleihgabe dem Museum übergeben. Soweit so gut, wir sind in der mehr oder minder komfortablen Lage, dass wir auch zumindest einige Namen kennen von den Zwischenbesitzern oder den Transporteuren, den Stationen, die diese Uhr zurückgelegt hat auf ihrem Weg nach Basel. Und auch hier stellen sich dann aber wieder ein paar Fragen, beziehungsweise gibt es ein paar Lücken, ein paar Leerstellen, die eben auch dieses Objekt und den Weg dieses Objekts so spannend machen. Was wissen wir über diese Herren, Herr Kraut, welche Rolle spielt er, über diesen Herr Berg, wer ist das, was wissen wir über ihn, auch Sarasin Grossmann, den Grossrat, warum kauft er die Uhr? So, kann man dazu noch ein bisschen ausführen oder hast du dazu auch etwas rausgefunden?
Genau, das ist ja eigentlich das Spannendste, würde ich am Ganzen hier sagen. Über die Biografie von diesem Herr Kraut wissen wir nicht viel. Wir wissen aber aus dem Brief von Herrn Berg, dass er Hochgrad Freimaurer war, was ihn und auch seine Geschichte vertrauenswürdig macht, wie es Herr Berg in diesem Brief schreibt. Dennoch gibt es ein paar Ungereimtheiten. Also ein Historiker, eine Historikerin sollte sich nur aufgrund dessen, dass wir mit einem Freimaurer zu tun haben, nicht einfach glauben natürlich. Herr Kraut ging es anscheinend ja darum, die Not der Häftlinge zu mildern, Lebensmittel zu besorgen, gleichzeitig beim Fluchtversuch unterstützend zu helfen. Als Pfand bekommt er dann diese Napoleon-Uhr. Wir wissen, zum Kauf dieser Lebensmittel kam es natürlich nicht, weil der Offizier hingerichtet wurde und das Lager kurz danach aufgelöst wurde. Man fragt sich nun aber ein bisschen, hätte es zwischen dieser Zeit, zwischen der Übergabe der Uhr und der Auflösung des Lagers nicht auch wirklich Zeit gegeben, die Uhr zu verkaufen und mit dem Geld Lebensmittel zu besorgen. Was auch ein bisschen komisch anmutet, ist, dass es 8 Jahre dauert zwischen Kriegsende und dem nächsten gesicherten Aufenthaltsort dieser Uhr. Wieso macht er zum Beispiel nicht ein Geschenk an ein Museum? Er weiß ja über dessen Wert, dass es die Uhr ist vom Sohn von Napoleon Bonaparte. Ein Vaterbeigeschmack hinterlässt es natürlich auch, dass er nun Geld bekommt, obwohl er die Uhr ja von einem Offizier in Notlage geschenkt bekommen hat. Deshalb fragt man sich eigentlich ein bisschen, wieso hat es, wie gesagt, nicht ein Museum vermacht? Wieso verkauft er sie nicht bereits in Österreich? Wieso kommt er in die Schweiz? Ist vielleicht in Österreich ein bisschen mehr vorhanden, dass man vielleicht nicht einfach Uhren annimmt, die aus dem Kriegsgefangenenlager stammen?
Ja.
Hofft er, dass in der Schweiz zahlungswilligere Kundschaften vorhanden sind? Auf der anderen Seite muss man auch festhalten, er hätte die Geschichte viel einfacher erzählen können. Er hätte nicht alles erwähnen müssen, dass es aus dem Kriegsgefangenenlager kommt, dass es von einem Offizier stammt. Er hätte irgendeine Geschichte erfinden können.
Ja.
Wir können das Ganze ja nicht mehr hundertprozentig selber nachforschen. Das heißt, wenn er diese Geschichte nicht erzählt hätte, würden wir nicht hier sitzen und diesen Podcast erzählen.
Ja.
Deshalb möchte ich diesem Herr Kraut auch nicht unbedingt böswillige Absichten unterstellen, sondern einfach mehr Fragen aufwerfen, die wir nicht hundertprozentig klären können und dennoch sehr interessant sind.
Es bleibt also eine Biografie mit Fragezeichen, könnte man sagen. Und nun geht die Uhr zu Herrn Berg. Was wissen wir über ihn? Der verhökert die Uhr ja dann quasi in der sicheren Drehscheibe Schweiz. Was wissen wir zu ihm?
Zu Herr Berg wissen wir tatsächlich eigentlich nichts. Ich habe Nachforschung angestellt, das ist ein, sagen wir, sehr geläufiger Name auch. Wir finden in den Nachweisakten nichts, wir finden auch im Internet leider nichts, in den Archiven nichts. Das heißt, über diesen Herrn Berg wissen wir eigentlich nicht viel mehr, als er diese Zwischenstelle ist zwischen Herr Kraut und dann dem nächsten Besitzer, Herrn Sarasin Großmann.
Ja. Also, wir haben jetzt diese Uhr, die Geschichte dieser Uhr, die einzelnen Stationen, die Akteure, die Zwischenschritte auf dem Weg in die Museumssammlung mit all ihren Lücken und Fragezeichen auch. Und das ist ja auch ein Teil dieses Faszinosums, das dieses Objekt ausübt. Es ist eben nicht nur eine tolle Geschichte, eine Kontaktikone, die Uhr Napoleons II., sondern die Uhr steht eben auch für ein größeres Thema. Darum hast du ja auch diese Uhr ausgewählt, oder?
Genau, das ist richtig. Wir haben ja ganz zu Beginn dieses Podcasts das Thema eigentlich schon angeschnitten. Wir erzählen natürlich einerseits die Geschichte dieser Uhr, die an und für sich schon sehr spannend ist. Wir erzählen aber auch andererseits eine Geschichte über die Provenienzforschung. Also was wissen wir über ein Objekt? Woher kommt es? Wie kommt es überhaupt ins Museum? Darf es? Muss es im Museum bleiben? Müssen wir es weitergeben? Im Kanton Basel-Stadt haben wir jetzt vom Grossen Rat den Auftrag bekommen, auch alle 5 staatlichen Museen, dass wir die Provenienzforschung vorantreiben. Wir haben eine neue Stelle auch hier im Museum bekommen, die sich speziell mit Objekten aus dem Musikmuseum beschäftigt. Und da können wir natürlich einerseits die Frage stellen, gibt es eher juristische Verantwortung, die eher schwierig zu klären ist. Ich denke, da sprechen wir eher von, wenn wir so nennen wollen, einer moralischen Verantwortung. Das Objekt zurückzugeben ist wahrscheinlich in unserem Fall jetzt sehr schwierig, weil wir nicht mehr genau wissen, welche kroatische Adelsfamilie im Besitz dieser Uhr war. Wir wissen auch nicht mehr, wer Herr Berg, wer Herr Kraut ist. Wir schulden aber all diesen Leuten, denke ich mal, einfach auch möglichst viele Antworten, dass wir über ein Objekt alles erzählen, was wir erzählen können und auf Basis dessen dann auch entscheiden können, wie wir mit so einem Objekt dann weiterverfahren. Ein Objekt erzählt ja schlussendlich nicht nur die Geschichte über sich selber, sondern auch über seine Zeit, über seine Umstände, über seine Wege, über seine Vernetzungen. Und schlussendlich ist er genau das, was es spannend macht, wenn es im Museum ist, dass es nicht nur eine Uhr ist, die wir nicht mal richtig sehen, dass es ursprünglich von dem Sohn von Napoleon über eine kroatische Adelsfamilie aus dem Zweiten Weltkrieg über verschlungene Wege dann nach Basel kommt. Es geht weniger darum, dass wir heutzutage eine Schuld haben, sondern auch aus einer historischen Warte die Geschichte möglichst lückenlos erzählen wollen, diese Lücken dann aber auch benennen, dass wir wissen, woher kommt es, wohin soll es auch gehen.
Genau. Das ist ein sehr gutes Schlusswort, Jonas. Provenienzforschung, die Herkunft der Objekte, die Geschichte, die Stationen von Objekten, bis sie im Museum sind, natürlich ein Riesenthema, das wir hier in diesem Podcast nur anschneiden können, für das wir zumindest für diese Uhr, für die Napoleon-Taschenuhr, einen ersten Schritt gemacht haben, wo es weitere Schritte benötigen wird. Damit beenden wir diese Episode. Es war unglaublich spannend, ein sehr spannendes Objekt. Ich freue mich sehr, dass wir über dieses Objekt sprechen konnten, dass du dir die Zeit genommen hast, auch diese Nachforschungen anzustellen. Ein Stein mehr, könnte man sagen. Und damit verabschieden wir uns von dieser Folge des Objektgeschichten-Podcasts. Wenn ihr Rückmeldungen habt oder uns Feedback geben wollt oder wenn ihr sogar etwas wisst zu Herrn Berg oder Herrn Kraut, meldet euch, hinterlasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns und begrüßen euch bald wieder für die nächste Folge im Objektgeschichten-Podcast. Macht's gut.
Auf Wiedersehen.
History is all we've got.
One particular object. One remarkable thing.